Moin Kai.
Moin Trutz.
Wir reden heute über Mikrotools im Browser. Warum sind Mikrotools im Browser so cool, Kai?
Ja, ich glaube, die wir beide, ne, wir sind, wenn wir irgendwas brauchen, dann bauen wir uns Tools, irgendwas in Python oder zur Not einen Docker-Container. Und ich habe überlegt, wie sieht das denn aus, wenn man jetzt keine Entwicklungsumgebung auf dem eigenen Rechner hat und irgendwie erstmal mit der IT reden müsste, um irgendwie Python auf den Rechner zu bekommen. Und da war die Überlegung, was gibt es für Alternativen? Und dann bin ich ein bisschen tiefer in das Thema HTML, also Mikrotools im Browser, eingestiegen und fand das ziemlich faszinierend, was da alles möglich ist. Und deshalb haben wir uns gedacht, machen wir da eine Episode draus, glaube ich. So kam das, oder?
Ganz genau, denn diese Folge richtet sich absolut an Nicht-Entwickler. Denn auch die haben die Möglichkeit, sich entsprechende Tools zu bauen. Und bevor wir da jetzt tiefer einsteigen, über was für Tools reden wir denn da eigentlich? Vielleicht können wir da mal ein paar Beispiele bringen, um so ein bisschen mal den Vorhang da zu lüften.
Ja, genau. Ich glaube, so in der normalen Arbeitswelt hat man andauernd irgendwie das Problem, dass man Dinge machen muss. Entweder muss man Datenformate aus einer Excel-Datei in eine andere bekommen oder aus einer CSV-Datei Dinge rausbekommen, nur Teile davon unter bestimmten Bedingungen, also irgendwie so Daten, Dokumente verarbeiten, was alles auch per Hand geht, aber das macht natürlich viel mehr Spaß, wenn das irgendwie automatisch geht. Ich hatte letzten Fall für einen Kunden, hatte ich drei Excel-Tabellen und musste dann aus der einen Excel-Tabelle gucken, ob die Spalte, ein paar tausend Zeilen, ob die Zeile irgendwie matcht mit einer Zeile in der anderen Tabelle und von da dann fällt in die dritte Tabelle, um da was rauszubauen. Alles Dinge, die man per Hand machen kann, wenn man die auf dem großen Bildschirm nebeneinander legt. Aber automatisiert natürlich viel, viel cooler. Ne? So, das schreibt man einmal auf, wie das funktionieren soll und dann baut man das und dann selbst wenn man es nur für den einen Anwendungsfall braucht, finde ich, lohnt sich schon ein Tool zu bauen, als da irgendwie eine halbe Stunde zu sitzen und die Zeilen hin und her zu kopieren. Und davon gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele Fälle. Ne? Oder eine Visualisierung für ein bestimmtes Meeting, eine Visualisierung machen von Zahlen, die man aus dem ERP-System, aus seinem Billing-Tool rausgezogen hat. Oder eine bestimmte Analyse oder ein Beispiel, ein kleiner Demonstrator für eine Akquise mit einem Kunden, wo man sagt, so kann das ungefähr aussehen. Also es gibt, glaube ich, ganz, ganz viele Anwendungsfälle. Und ich glaube auch so Dinge, die du in der letzten Folge zu deinem Agenten erzählt hast, die Cases, wofür man so einen Agenten umsetzen kann. Wenn es ad hoc ist, wenn man gerade mal irgendwie eine bestimmte Frage hat, kann man natürlich auch so ein Mikrotool bauen. Ne? So sagen, ich habe hier irgendwie aus drei Quellen Daten, baue mir jetzt mal schnell ein Tool, das das analysiert.
Genau. Also ich glaube, gerade dieses Excel-Thema, man drei Tabellen irgendwie verknüpfen oder visualisieren, ich glaube, das hat jeder schon mal erlebt. Das braucht man ja fast ständig. Und normalerweise, genau wie du sagst, man würde Excel aufmachen, sich irgendwie drei Tabellenblätter nehmen, irgendwelche S-Verweise bauen, filtern, sortieren, umsortieren, rumkopieren. Und das dauert ja manchmal dann schon ein paar Stunden. Und ich glaube, das ist ein sehr guter Anwendungsfall, mit dem jeder sich, glaube ich, ein Stück weit identifizieren kann. Und dazu kann man sich, glaube ich, sehr, sehr gut eigene Tools bauen. Und irgendwo habe ich letztens gelesen, Mikrotools sind die Makros der AI-Ära. Und das stimmt auch, glaube ich. Also wann habe ich denn zum letzten Mal irgendwie ein Makro geschrieben in Excel? Heute würde man sich wahrscheinlich wirklich lieber ein Tool bauen. Und was das Ganze ja auch beschleunigt, ist halt, dass man heute mit Coding-Agenten halt ja auch nicht mehr programmieren können muss. Oder man kann einfach sagen, was man will. Und dann ist ja die eigentliche Herausforderung, dass man das Programm dann ja ausführen muss. Und das war früher ja auch eine Hürde. Da muss man sich ja irgendwas auf dem Rechner installieren, genau wie du sagst. Und ich glaube, da kommen die Browser ins Spiel, oder?
Genau, Browser ist eine total spannende Umgebung, um kleine Tools auszuführen. Weil Browser ist immer installiert. Ich kann mir jetzt kein Szenario vorstellen, wo man einen Rechner hat und keinen Browser installiert hat. Ist total mächtig. Das heißt, die Visualisierungsmöglichkeiten sind total groß. Das heißt, wenn man sich spannende Tools da draußen anguckt als Webanwendung, auch extrem leistungsfähig. Interaktion ist total gut. Man kann Buttons, Slider auswählen. Man kann auch andere interaktive Diagramme da einbauen. Das heißt, erstmal ist visuell extrem stark interaktiv. Das heißt, man kann viel Interaktion reinbauen, gute Visualisierung bauen. Und was noch ein spannender Teil ist, ist es, dass es schon sehr starke Sicherheitsanforderungen hat. Das heißt, so ein Browser, der darf auch nicht alles. Da gibt es schon irgendwie ein gutes Sandboxing, dass der nicht auf dem Rechner irgendwas tun kann und wild im Dateisystem sich bewegt. Das sind natürlich auch Einschränkungen, wenn man so über Tools nachdenkt, aber hilft auch dabei, einfach Dinge zu bauen, die sicher sind. So, wenn ich das irgendwie als HTML-Datei im Browser öffne, dann ist schon überschaubar, was alles möglich ist. So, der kann nicht auf dem Rechner einfach irgendwas tun, was ein Python-Programm im Prinzip schon tun kann, was auch nochmal ein gutes Argument ist, warum man gerade Nicht-Entwicklerinnen und Nicht-Entwicklern eigentlich diese Browser eine extrem gute Ausführungsumgebung für so Mikro-Tools ist.
Total. Also wie du sagst, das ist, glaube ich, ein total unterschätztes Programm. Man nutzt es eigentlich nur zum Webbrowsen oder, genau wie du sagst, irgendwelche Anwendungen bedienen, die im Web laufen. Aber man kann sich damit halt auch eigene Anwendungen bauen. Und das Gute ist halt, genau wie du sagst, es ist auf jedem Rechner, glaube ich, installiert. Man muss nicht erst die IT fragen, ob man da irgendwas installiert bekommt. Es hat starke Visualisierung. Es kann JavaScript ausführen. Da kommen wir gleich noch drauf. Also eine sehr mächtige Programmiersprache. Und dann haben wir eigentlich alle Komponenten zusammen, um sich ein Tool zu bauen. Eine schöne Oberfläche, eine Programmiersprache im Hintergrund, eine sichere Ausführungsumgebung. Und das ist ja eigentlich wirklich ein Traum. Und dann kann man genau die Sachen machen. Und genau wie du sagst, man kann auch mit Dateien arbeiten. Da gibt es aber, glaube ich, ein paar Einschränkungen, genau wie du gesagt hast. Man kann ja jetzt nicht einfach sagen, hier liegt meine Datei auf der Festplatte, nimm die und mach da was mit raus. Aber bevor wir da vielleicht zu tief einsteigen, gibt es noch irgendwas, was man über Browser wissen muss? Oder haben wir da eigentlich das meiste jetzt schon soweit?
Nee, ich glaube, das ist das, das Wichtige, haben wir schon genannt. Du kannst halt eine einzelne HTML-Datei, die lokal auf deinem Rechner liegt, im Browser öffnen. Und in der HTML-Datei ist JavaScript. Das heißt, das Programm, den Code hast du eigentlich mit in dieser einen Datei, wird dann vom Browser lokal ausgeführt und ist eine vollständige Programmiersprache. Das heißt, da kann man extrem viele Dinge bauen. Und das, was es jetzt, das ging natürlich früher auch schon so, aber wir wären, glaube ich, nicht auf die Idee gekommen, als allererstes uns eine HTML-Datei mit JavaScript zu bauen, wenn wir ein Tool bauen würden. Aber zusammen mit Coding-Agenten ist das einfach was jede und jeder machen kann. Das heißt, zusammen mit so einem Claude oder einem ChatGPT kann ich da natürlich sprachlich formulieren, was ich denn gerne hätte. Und dann baut er mir eine HTML-Datei mit JavaScript und dann bin ich in der Lage, ganz relativ komplexe Sachen, spannende Visualisierungen zu machen, indem ich sie einfach nur in Text beschrieben habe. Und das ist, glaube ich, der Unterschied zu dem, was schon immer ging, weil du konntest schon immer HTML, eine lokale HTML-Datei mit JavaScript machen, aber jetzt musst du nicht programmieren können, sondern du sagst einfach deinem Coding-Agenten oder deinem Chatbot, sagst, ich hätte gerne folgende Anwendung als eine Single-File HTML und dann baut er dir das. Dann kannst du das ausprobieren in dem Browser, ziehst da deine Dateien rein, die du analysieren willst, guckst, ob das passt und sonst gehst du nochmal zurück zu deinem Chat-Agenten und sagst ihm, was du gerne noch angepasst hättest und kriegst die neue Version und kannst das dann weiter testen. Und das ist, glaube ich, das Neue mit den KI-Agenten, mit den KI-Chatbots können auch Nicht-Entwicklerinnen und Nicht-Entwickler sowas bauen.
Das stimmt. Und genau, wo du es sagst, es ist halt wirklich am Ende eine Datei, wo alles drin sein kann. Nicht zwingend muss, aber kann. Denn, um vielleicht das nochmal so diese Buzzwords nochmal runterzubrechen, wir haben also so eine HTML-Datei, enthält natürlich HTML, das kann man sich vorstellen wie so die Grundstruktur der Seite, dann haben wir CSS, platt gesagt, das macht das Ganze ein bisschen schicker, und dann haben wir JavaScript. Und JavaScript ist eine sehr mächtige Sprache, auch unser Tool Analytics ist in JavaScript programmiert, sowohl im Backend als auch im Frontend. Und das kann man da wirklich inline neben JavaScript direkt ausführen. Und es gibt halt auch sehr mächtige Bibliotheken für JavaScript, wo man sich dann halt mit wenigen Klicks wahnsinnig starke Fähigkeiten noch mit dazu holen kann. Und genau wie du sagst, JavaScript ist super populär. Deswegen können es diese Coding-Agenten auch sehr, sehr gut. Und dann haben wir eigentlich alles beisammen, was man braucht, um so ein Tool zu bauen. Ne? Genau. Du hast es eben schon gesagt, man kann damit auch Dateien erzeugen und man kann auch Dateien einlesen, aber da muss man, glaube ich, eine gewisse Besonderheit beachten, denn wie gesagt, man kann sich einfach direkt reinlesen, man muss es wahrscheinlich dann in den Browser hochladen, oder?
Genau, so ist das ist die Idee, wie das typischerweise funktioniert. Im einfachsten Fall, so habe ich die Tools jetzt immer gebaut, als ich ein bisschen rumprobiert habe und mal geguckt habe, was so alles geht, ist eigentlich so ein Drag and Drop. Ne? Ich nehme aus meinem Filesystem, ziehe die Datei rüber und lasse die auf die Flächen im Browser fallen, die ich da vorgesehen habe. Und dann ist das einfach so ein Drag and Drop. Dann ist die Datei da und kann ausgewertet werden. Und wenn du dann daraus neue Formate erzeugen willst, das heißt, ich will beispielsweise aus meinen Umsatzzahlen aus dem ERP-System aus verschiedenen Standorten, die will ich zusammen in einen Report packen. Das heißt, ich habe dann irgendwie 3, 5, 7 Excel-Exporte, ziehe die zusammen, habe dann eine interaktive Oberfläche, wo ich dann mir Graphen, irgendwie Monate, Quartale, Regionen zusammenziehen kann, das entsprechend konfigurieren kann und mache mir daraus dann einen PDF-Export. Und das ist dann einfach ein Download. Das heißt, ich kann dann in mein Mikro-Tool einen Download- oder einen Report-Button bauen und der erzeugt mir dann aus dem, was ich da gerade konfiguriert habe, das heißt eine besondere Sicht auf meine 7 Excel-Listen mit Umsatzzahlen, kann ich dann PDF-Export machen und das dann wie ein Download im Browser auch. Das heißt, da wird eine Datei runtergeladen. Das heißt, das ist der typische Weg. Ich muss schon Daten da reinziehen und muss sie dann, wenn ich die später weiter nutzen will, muss dann so ein Export, also ein Download machen und das ist so der Weg. Das heißt, wenn ich die dann wieder öffne, die HTML-Datei kann sich so ein bisschen, der Browser kann sich im Cache Dinge merken, aber eigentlich, wenn ich so große Excel-Dateien weiter analysieren will, dann muss ich die beim nächsten Mal wieder da reinziehen. Das ist so den Kompromiss, den man dann eingeht.
Ja, genau. Also vielleicht mal ganz allgemein zusammengefasst, man baut sich so ein Mikro-Tool, lädt dann die Datei da rein, dann passiert die Magie mit JavaScript, da werden irgendwelche Daten umsortiert und dann kann ich mir wieder eine Excel-Datei oder auch sogar ein PDF rausgeben lassen. Und du hast es eben schon gesagt, es muss jetzt ja nicht nur Datenmanipulation sein, Datei rein, Datei raus, sondern es kann ja auch Visualisierung sein. Und für alle, die es nicht wissen, JavaScript stellt da wahnsinnig mächtige Bibliotheken bereit, von einfachen Balkencharts bis hin zu komplexen 3D-Visualisierungen. Und das ist, glaube ich, auch eine super Stärke von JavaScript, beziehungsweise auch von der Darstellung im Browser, dass man sich dann halt auch vielleicht einen Bericht einfach nur schön visualisieren kann und vielleicht sogar auch interaktiv visualisieren kann. Ich muss ja nicht nur irgendwelche Barcharts nehmen, so wie sie sind. Ich kann die Daten ja auch erstmal einlesen und dann filtern, mir irgendwelche Regler bauen, Daten eingeben, dass irgendwie nach bestimmten Kriterien gefiltert wird und vieles mehr. Und das macht es, glaube ich, auch so super mächtig. Ja.
Genau, ich habe jetzt ein Beispiel, was ich jetzt mal gebaut habe in der Vorbereitung, um das mal ein bisschen auszuprobieren, ist einfach so ein Umsatz-Dashboard, wo man aus einer wilden Excel-Tabelle oder mehreren einfach Umsatzzahlen ausliest und die sind haben halt bestimmte Spalten, ne? Irgendwie die Produktkategorie, das Datum des Umsatz etc. Und dann kann ich da interaktiv visualisieren, ne? Ich habe dann unterschiedliche Zeitverläufe über die Monate der letzten 12 Monate, der letzten 6 Monate, welcher Bereich, Software, Hardware, Beratung, Service, welcher Bereich hat denn wie viel Umsatz anteilig gemacht in dem Zeitraum, den ich mir gerade, kann ich über Schieberegler einstellen, kann ich sagen, welchen Zeitraum möchte ich denn gerade betrachten, möchte ich alle Produktkategorien angucken oder nur bestimmte, ich kann mir Wachstumsraten ansehen, ich kann mir das darstellen lassen nach Kategorie, Trends auch in bestimmten Kategorien über die Monate und kann das so visualisieren. Ich kann auch spannend in einem Beispiel hat er mir dann auch einfach eine Kartenvisualisierung eingebaut. Das heißt, ich kann auch dahinter wirklich so interaktive, wie man es von Google Maps kennt oder halt OpenStreetMap, Kartenformate hinterlegen. Das heißt, ich habe dann unterschiedliche Standorte, kann dann gucken, welche Regionen wie viel Umsatz gemacht haben und die dann farblich markieren, in der Karte rumnavigieren. Das ist extrem mächtig und ein wichtiger Grund, warum das so mächtig ist. Also ich habe nur diese eine HTML-Datei, die ist auch gar nicht so groß, irgendwie ein paar Kilobyte, doppelklicke ich, dann öffnet die sich in meinem Browser und dann werden oder ein Weg und der einfachste Weg ist, dass so Libraries, das heißt, wenn ich jetzt bestimmte Visualisierungen haben möchte, bestimmte Widgets haben möchte oder so ein Kartenmodul haben möchte etc., dann lädt der die Bibliotheken, das sind letztendlich auch JavaScript-Bibliotheken, die lädt er dynamisch nach. Das heißt, er braucht schon eine Internetverbindung, nicht weil die Daten irgendwo hinfließen, sondern weil er diese Libraries, wie man jetzt Karten darstellt, wie man OpenStreetMap als Hintergrund lädt, weil er das dann dynamisch aus dem Internet lädt. Das heißt, die Anbieter für diese Libraries haben über so ein Content Delivery Network, bieten die an. Das heißt, du kannst diese Library dynamisch einfach nachladen im Browser, macht der auch vollautomatisch. Dann hast du eine sehr kleine HTML-Datei und dieses ganze Framework drumherum, diese Visualisierungsoptionen etc., die Schnittstellen, die Möglichkeiten, die Module, um Karten zu laden etc., die lädt er automatisch nach. Wenn du komplett offline sein willst, geht das auch. Du kannst die Dateien, diese Libraries auch laden und neben deine HTML-Datei legen. Aber der einfachste Weg ist tatsächlich, das wird dynamisch geladen und dann einfach benutzt im Browser.
Das ist vielleicht ein guter Hinweis nochmal. Denn man weiß ja gar nicht manchmal ganz genau, wie der Coding-Agent das jetzt gemacht hat. Hat er sich das runtergeladen und dann wird das lokal eingebunden oder bindet er das ad hoc ein und setzt praktisch eine Internetverbindung voraus? Beides. Ja, möglich, kann man ihm ja auch sagen, wie man es gerne hätte. Meistens ist der Browser natürlich auch im Internet, aber halt auch nicht immer. Und wenn man da bestimmte Anforderungen hat und das muss jetzt irgendwie auch offline im Wald funktionieren ohne Internet, dann kann man ihm das sagen und dann ginge auch das, glaube ich. Ne? Aber nochmal ein guter Punkt. Und auch das Thema, das haben wir noch gar nicht besprochen, weil wir es einfach als selbstverständlich eigentlich voraussetzen, der Browser hängt ja auch im Internet. Das heißt, der kann ja auch sich Daten aus dem Web holen im Zweifel oder er kann Daten ins Web senden und er kann zum Beispiel auch AI-Agenten anbinden aus dem Internet. Die werden ja unter anderem per API angebunden. Das sind praktisch Schnittstellen und wenn man da einen entsprechenden Zugang hat, dann kann man sich auch so einen kleinen Chatbot bauen mit so einer HTML-Datei. Ne? Und das ist natürlich auch super mächtig. Das hat natürlich ein paar Sicherheitskonsequenzen, müssen wir gleich nochmal drüber reden, aber also so ein Browser ist wirklich sehr, sehr fähig und über eine Sache haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesprochen. Man kann sogar Dateien im Browser abspeichern. Wir haben gelernt, auf der Festplatte aus dem Browser abspeichern. Das ist dann immer mit einem Download verbunden tatsächlich. Also der Browser kann ja nicht direkt auf das Dateisystem zugreifen. Aber man kann trotzdem so ein paar Daten im Browser ablegen, um dann vielleicht, wenn man an einem Tag was gemacht hat, am nächsten Tag dann dort weiterzumachen und nicht den sogenannten State oder den Status zu verlieren. Wie funktioniert denn das eigentlich genau?
Ja, auch total spannend. Da sind die Browser auch relativ leistungsfähig. Gibt unterschiedliche, so ein Local Storage, wo du eher so Werte speicherst, Key-Value-Paare speicherst, das heißt irgendwie immer einen Wert und eine Bezeichnung speicherst und die dann nachladen kannst. Und es gibt aber auch wirklich eine Datenbank im Speicher des Browsers, womit du nochmal deutlich mächtiger bist, sowas wie SQLite, das heißt wirklich ein Datenbankzugriff, der beim im Browser Cache läuft. So, das sind Daten, die im Zweifel auch verschwinden können. Hat man ja, glaube ich, manchmal, wenn irgendwelche Anwendungen nicht funktionieren. Ich hatte das mit OpenAI mal eine Zeit lang, wo ich immer wieder den Browser-Cache löschen musste, weil irgendwas kaputt war und das nicht mehr geladen hat. Das heißt, so diesen Speicher vom Browser, den kann man auch löschen. Das heißt, im Zweifel ist das irgendwann weg. Aber wenn man den Cache nicht aktiv löscht, dann ist das einfach wieder da. Das ist jetzt wirklich schon ein paar Jahre her, aber ich habe mir mal relativ früh so ein Tool gebaut, weil ich meine ganzen Daily To-Dos in so einem Kanban-Board haben wollte, ne? So spalten und hin und her ziehen. Und ich hatte da irgendwie Themen drin, wo ich dachte, das will ich nicht einem Webdienst geben, irgendwie einem Online-Tool geben, wo meine Tasks drin liegen, mit wem ich jetzt welche Dinge besprechen muss und wo ich noch ein Angebot schreiben muss und was so alles da drin war. Deshalb habe ich mir selber was gebaut. Und das geht im Browser auch total gut, ne? Wenn du so ein einfaches Tool für deine Daily Tasks haben will, total einfach. Du formulierst das in den Chatbot und der baut dir eine HTML-Datei, die Doppelklick morgens drauf, gibt dir deine Spalten so, wie du sie haben willst und dann kannst du deine To-Dos hin und her ziehen. Ganz einfaches Tool. Gibt es auch jede Menge Online-Tools, Sachen, die man sich runterladen, installieren kann, aber das ist halt eine Möglichkeit, das genau so zu bauen, wie du es gerne hättest. Ne? So mit den Spalten und mit den Besonderheiten, die für dich vielleicht noch wichtig sind, genauso zu bauen, wie du willst. Und das ist was man komplett im Browserspeicher benutzen kann. Das heißt, ich baue da meine Tasks rein, sage, ich muss noch das machen, Deadline, bis wann will ich das machen? Und dann soll das irgendwie rot aufleuchten, wenn die Deadline morgen ist oder was auch immer ich mir da vorstellen kann. Das komplett im Browserspeicher und wenn ich das am nächsten Tag wieder aufmache, dann ist das wieder da und wenn ich das irgendwie eine Woche später mache, ist das auch noch da. Man muss dann immer so ein bisschen vorsichtig sein. Ich glaube, es ist sinnvoll, ab und zu auch mal einen Export zu machen. Das heißt, ich mache dann so einen Download-Button noch da rein, wo ich sage, exportiere mir das jetzt mal, und eine Möglichkeit, das per Drag-and-Drop wieder nachzuladen. Das heißt, wenn der Browser-Cache doch mal, entweder weil der Browser-Cache verloren ist oder ich einfach, genau, dann ist alles weg, weil das halt einfach nur da lokal gespeichert wird und man kann es löschen. Das ist die Idee von diesem Cache, deshalb heißt das Cache. Und ich kann es aber durch diesen Export auch einfach woanders mit hinnehmen. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt sage, Trutz, hier willst mein Tool haben oder meine To-Dos haben, du darfst das weitermachen, dann kann ich dir die Exportdatei einfach geben, die HTML-Datei, und du öffnest die bei dir. Ich glaube, dabei ist auch noch wichtig, so dieses, wenn man mit HTML-Dateien arbeitet und lokalen HTML-Dateien, hängt dieser Cache, also der Browser, packt diesen Cache immer an eine bestimmte Webseite oder an eine bestimmte HTML-Datei. Und auf dem Rechner geht es darum, wo die Datei liegt. Das heißt, wenn ich die Datei in ein anderes Verzeichnis schiebe, hat die Datei wieder einen eigenen Cache und eine eigene Welt, in der sie lebt. Deshalb, wenn man die Datei dann umzieht und von da öffnet, dann weiß der Browser nicht, dass es da irgendwelche Cache-Daten zu gibt und das ist das neu. Das muss man ein bisschen beachten, je nachdem, was man für ein Tool baut. Aber auch das ist extrem mächtig. Ne? Das heißt, man kann wirklich schon, ich glaube, 15 MB, ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, so die Größenordnung, das ist schon nicht wenig an Daten. Und da kann man sich das, mein Taskmanagement war jetzt irgendwie was relativ Einfaches, aber man kann sich auch irgendwie so Projektmanagement, Programmsteuerung oder Ähnliches vorstellen, wo man einfach sehr individuell, vielleicht auch nur auf einem Teil der Daten bestimmte Analysen für sich machen will oder ein bestimmtes Tracking machen will. Anderes Beispiel ist vielleicht Fluktuation in bestimmten Bereichen, so Mitarbeitende, wann, wo kommen Mitarbeitende dazu, wo verlassen Mitarbeitende bestimmte Abteilungen auch wieder, gibt es so einmal im Monat ein Reporting, und wenn ich das mal auswerten will, ist das auch ein super Anwendungsfall für so ein Mikro-Tool im Browser, ne? Weil das die ganzen Daten mit wer ist in welcher Abteilung neu und wann hat wer welche Abteilung verlassen, ist nichts, was ich jetzt irgendwie ChatGPT oder Claude hinschmeißen würde. Das ist, glaube ich, das sind Sachen, die nicht gehen, aber auszuwerten, wie ist denn die Fluktuation, wo sind die meisten dazugekommen, die meisten haben uns verlassen, wie lange waren die uns verlassen haben, denn tatsächlich da, wann sind die eingestiegen, dafür kann man super so ein Mikro-Tool bauen einfach, und das kann jeder machen, ne? Das müssen jetzt keine Softwareentwicklerinnen und Softwareentwickler sein, sondern da sagt irgendwie HR oder eine Abteilungsleitung sagt, das interessiert mich mal über die letzten 12 Monate oder 24 Monate, wie war denn so unsere Fluktuationsrate, wie lange waren die Leute denn da? Nimmt man die ganzen PDF-Dateien, lässt sich von ChatGPT oder Claude so ein Mikro-Tool, so ein HTML-Datei bauen, dragt da 12 PDF-Dokumente rein, und dann hat man eine Auswertung, die man auch noch exportieren kann für den nächsten Report oder fürs nächste Abteilungsmeeting oder für Strategie oder Ähnliches.
Ja. Und da gibt es vielleicht auch nochmal zwei wichtige Vorteile nochmal. Ne? Man kann es irgendwie auch einfach weitergeben. Also wenn du eine HTML-Datei baust, kannst du mir die schicken, dann kann ich die nutzen. Dann sehe ich natürlich deine Daten jetzt nicht, die du vielleicht schon im Browser hinterlegt hast, aber ich kann das Tool zumindest direkt weiter nutzen. Ne? Und das Zweite ist halt lokal und sicher. Und ich teile jetzt die Daten nicht mit irgendeinem Cloud-Anbieter. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein Riesenvorteil. Und das Dritte, was du eben nochmal gesagt hast, ist, ich kann es wirklich an meine Bedürfnisse anpassen, weil dieses Tool ist im Zweifel nur für mich. Und ich muss mich jetzt nicht mit irgendwelchen Beschränkungen zufrieden geben, die irgendwelche anderen Anbieter von Standardsoftware mit eingebaut haben. Das ist, glaube ich, auch nochmal Tool. Und im Zweifel brauche ich dieses Tool vielleicht auch nur noch einmal. Also früher war es ja prohibitiv teuer, irgendwie sich ein Tool selbst zu programmieren. Dann sitzt man ja vielleicht mal eine halbe Stunde, Stunde oder viel, viel länger dran. Das macht man vielleicht nicht für eine Aufgabe, die man in 15 Minuten abgearbeitet haben will. Aber heutzutage prompte ich das ja. In 3-4 Minuten ist das Tool dann da, dann nutze ich das. Und im Zweifel schmeiße ich es danach wieder weg, weil das vielleicht nur für diesen einen Zweck gebaut war. Also das ändert ja auch nochmal alles in dem Bereich. Und genau wie du sagst, man muss halt nicht programmieren können, um genau solche Tools bauen und ausführen zu können. Und das macht das, glaube ich, alles so spannend.
Und ein Punkt, der mir auch noch auffällt, ist, dass die Visualisierungen immer deutlich besser sind, als wenn ich sie gemacht hätte oder als wenn jemand, also wenn wir uns selber hinsetzen würden, wie visualisiere ich das Ganze denn, ist schon immer bei Standardentwicklerinnen und Entwicklern, ist zumindest meine Erfahrung, da ist irgendwie so die RGB-Farbpalette mit 255.00 immer ganz beliebt. Das heißt, du hast entweder ein Knallerot oder ein Knallegrün. und so ein bisschen harmonisch muss man sich schon Mühe geben. Und auch so als normaler Anwender, Anwenderin, ne, jetzt bin ich jetzt kein UI-UX-Experte und die ganzen Tools, die ich jetzt ausprobiert habe, ich habe jetzt in der Vorbereitung relativ viel rumprobiert und ein paar Sachen bauen lassen, da war der erste Wurf vom UI und auch vom UX, also wie wird es dargestellt und wie ist der Flow mit oder wie ist der Weg, wie kann ich damit arbeiten, extrem gut. Wirklich besser als wenn wir...
Shopping-Cloud-Modelle sehr, sehr stark, ja, das stimmt. Ja. Mhm.
Das ist wirklich, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, glaube ich. Ne? Du kannst das alles selber machen und ich kann mir die Excel-Daten nehmen und selber eine Grafik dazu bauen, aber wenn ich das einem Agenten gegeben habe, ist es fast immer besser. Und dann kannst du auch sagen, ich möchte hier, dann kannst du ans Feintuning gehen, ne? Aber der erste Wurf sieht immer gut aus. Der sähe immer deutlich schlechter aus, wenn wir das per Hand gebaut hätten.
Absolut, absolut, ja. Ich habe letztens mal so Webseitendaten von uns auswerten lassen, auch über so einen HTML-Report. Und das sah wirklich unfassbar gut aus. Das hat er dann so aufbereitet wie auf so einer Nachrichtenseite mit so Spalten und oben große Aufmacher. Also wirklich irre. Und was wäre die Alternative? Ich meine, die Alternative wäre, man lädt sich die Daten irgendwie in Excel rein, baut dann mit Excel irgendwelche Balkendiagramme, Liniendiagramme, Piecharts, was auch immer. Wissen wir alle, wie das aussieht. Und das kriegt man halt dann auch nicht auf einer Seite schön dargestellt. Ne? Weil ich kann dann ja auch im Browser sofort hingehen und mir dann diesen Bericht auch als PDF exportieren, ne? Oder drucken oder was auch immer damit machen. Das ist ja wirklich irre. Genau, dieser Visualisierungsaspekt, den darf man wirklich nicht unterschätzen. Und da sind diese Coding-Agenten wirklich, finde ich auch, wahnsinnig stark. Da hast du recht, ja.
Und das Gute ist, dass du ja auch nicht formulieren würdest, wie die Auswertung aussehen soll, sondern nur, was du auswerten möchtest. Ne? Ich sage nur, ich möchte, keine Ahnung, das Umsatz, den Umsatz in den letzten 6 Monaten, möchte ich den Umsatz unterschiedlich Produktkategorien filterbar nach Standorten oder was auch immer. Also ne, du sagst gerne, was du auswerten möchtest und die Visualisierung, wie du das machen kannst, das schlägt er dir erstmal vor. Ne? Du musst nicht sagen, ich hätte gern einen Chart, da ist XY oder Balkendiagramm, sondern du sagst, das ist meine Business-Logik und das sind die Fragen, die ich daran habe. Bau mir ein Tool, was mir eine Visualisierung macht, wo ich folgende Dinge ablesen kann. Und das finde ich auch total stark, weil da auch immer wieder Dinge kommen, die ich nicht im allerersten Schuss so visualisiert hätte. Ne? Das sind wirklich deutlich stärkere. Und das ist auch noch nicht immer so. Wenn ich mal zurückdenke, wie das Ganze so gestartet ist, mit irgendwie Code erzeugen durch einen KI-Agenten, das war noch nicht immer so, dass das visuell so stark ist. Das ist auch deutlich, deutlich besser geworden in den letzten Monaten.
Da kann man sich auch manchmal oder muss man sich vielleicht auch manchmal ein bisschen selber zurücknehmen, um nicht zu genau vorzuschreiben, was man will. Also es geht mir zumindest manchmal so. Klar kann man sagen, ich hätte gerne das Diagramm, das Diagramm, das Diagramm. Dann macht er das halt auch. Man kann aber auch sagen, was schlägst denn du vor, was ich da jetzt visualisieren sollte. Und manchmal kommt er noch auf ganz andere Ideen, die man gar nicht auf dem Schirm hatte. Oder ich habe auch schon mal 3 konkrete Ideen reingegeben, die ich gerne hätte. Und dann habe ich gesagt, was könnte man denn noch machen? Und dann hat er mir da plötzlich so eine Regressionsanalyse noch dahin gezaubert mit so einer schönen, zweidimensionalen, farblich sehr schick gemachten Grafik. Und das fand ich auch irre, weil diese Charting-Bibliotheken, die bringen ja eine unfassbare Tiefe an Visualisierungsoptionen mit. Das hört ja nicht auf bei Balkendiagrammen, Liniendiagrammen, Punktdiagrammen, Kuchendiagrammen, Piecharts. Die können ja oftmals viel, viel mehr. Und das ist schon irre, was der dann da irgendwie aus dem Stand dann hinzaubert. Ja, also ich bin da manchmal auch ganz tief beeindruckt.
Gut. Ein Thema, also ich bin wirklich begeistert. Ich habe damit mal losgelegt und überlegt, ist das nicht eine gute Idee, irgendwie so Single-HTML-Dateien zu nehmen, um wirklich Programme auszuführen. Und dachte mir, wie weit kann man das denn treiben? Und habe dann ein Tool gebaut, was extrem lokal ist, aber einen KI-Agenten hat, der Dokumente auswerten kann. Also der Ansatz war, wurde ja gerade auch vorgestern, diese Woche auf jeden Fall, Gemma 4 12b announced oder veröffentlicht, das Modell. Das heißt, es ist ein 12 Milliarden Parameter Modell, gezielt mit der Idee, dass es lokal auf einem Notebook ausführbar ist. Ne? 16 GB RAM reicht. erreichen, dass du es auf einem, dass du es ausführen kannst. Das heißt, das ist ein kleines Modell, aber extrem leistungsfähig, was du lokal ausführen kannst. Und dann war die Frage, gibt es eine Möglichkeit, wirklich PDF-Dokumente ganz lokal zu analysieren? Schaffen wir das mit einer Single-HTML-Datei, also ein Mikrotool, eine HTML-Datei, die ich auf meinem Rechner öffne? Auf dem Rechner wird das Modell betrieben mit Olama oder wie auch immer man das dann genau macht. Können wir vielleicht in einer anderen Episode auch nochmal drauf eingehen. So generell lokale Modelle finde ich auch extrem spannend, was da gerade funktioniert. Und der Case ist, sind ganz unterschiedliche Dinge. Bewerbungsunterlagen kannst du nicht in Claude reinschmeißen. Das heißt, wenn ich das vergleichen möchte, oder Vertragsunterlagen, wo ich einfach mal in einem 40, 50, 60 Seiten Vertrag bestimmte Dinge analysieren möchte, also Fragen an den Vertrag habe. Natürlich könnte ich das einfach bei Claude reinschmeißen und der kann mir auch alles beantworten. Aber das geht mit ganz vielen Dokumenten einfach nicht. So, die darfst du nicht da reinschieben, die solltest du nicht da reinschieben, die möchtest du nicht da reinschieben. Das heißt, da ist die Frage.
Viele große Firmen haben ja doch irgendeine Policy, wo sie sagen, hier, die Daten bleiben bitte schon bei uns und werden nicht bei ChatGPT hochgeladen. Ob sich jeder daran hält, ist eine andere Frage. Aber das ist ja die Alternative. Ne? Also die meisten arbeiten ja mit ChatGPT und dann gehen die Daten ja in irgendein riesen Datencenter. Ne? Und was du jetzt gerade beschrieben hast, ist ja schon so ein sehr fortgeschrittener Anwendungsfall. Ich lade mir das Modell runter auf meinen Rechner und führe es lokal aus. Das ist ja auch nochmal so ein kompletter Paradigmenwechsel. Haben die wenigsten wahrscheinlich von unseren Hörern schon mal gemacht, aber und ist mit Sicherheit auch mal eine Folge wert. Aber ist halt auch möglich. Das ist dann schon ein bisschen fortgeschritten, weil dann brauchst du, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr als jetzt nur eine HTML-Datei, um darauf zuzugreifen. Aber Stand heute, und wir nehmen jetzt hier im Juni 2026 auf, kommen schon die ersten fähigen Modelle, die man auch sinnvoll auf einem normalen Rechner ausführen kann, denn normalerweise braucht man halt sonst sehr, sehr leistungsstarke Hardware, um solche Modelle auszuführen. Und das war bislang dann immer prohibitiv teuer oder einfach unmöglich oder es war einfach super langsam oder die Ergebnisse waren entsprechend schlecht. Und ich glaube, das ändert sich jetzt so gerade, dass man auch dann lokale Modelle ausführen kann und dann zu Kosten von null dann ja eigentlich auch. Außer Stromkosten natürlich, aber da ergeben sich dann sicherlich auch nochmal weitere Anwendungsfälle und das ist, glaube ich, super spannend. Und die Alternative wäre natürlich, wenn ich jetzt doch mal auf ein starkes Modell zugreifen möchte, was dann in irgendeinem Datencenter liegt, dann habe ich ja auch die Möglichkeit, das über ChatGPT, über eine API zu machen, auch über so einen Single-HTML-File. Ist dann wieder ein anderer Fall, dann muss es auch wieder klar sein, dass die Daten wie auch über das Netz gehen dürfen und auch woanders verarbeitet werden können, aber geht ja auch. Also auch das könnte man machen, einfach API-Key hinterlegen. Das ist dann etwas, was man vielleicht nicht unbedingt mit der ganzen Welt teilen möchte. Aber auch das wäre möglich. Also ich bin ja nicht nur reduziert auf die Umgebung auf meinem Rechner, sondern ich kann ja auch mit der Welt interagieren. Daten holen, Daten senden, verarbeiten, Sprachmodelle einbinden. Ne?
Genau, und da kommt, glaube ich, wieder die Stärke, dass du ein sehr individuelles Tool bauen kannst, was du auch weitergeben kannst. Ne? Das heißt, ich habe jetzt lokal hier das Modell laufen, ich habe hier lokal bei mir quasi eine API-Schnittstelle für so ein Sprachmodell und dann habe ich eine Single-HTML-Datei gebaut, wo ich ein PDF-Dokument reinziehen kann, der analysiert das PDF-Dokument und dann kann ich einfach Fragen schreiben. Dann kann ich in ein Chat-Interface die Frage schreiben, wie ist denn die Kündigungsfrist, an welche Bedingungen ist denn eine Kündigung geknüpft, wie ist die Verteilung des IPs geregelt in dem Vertrag, all diese Dinge. Das heißt, ich kann sehr speziell bestimmte Dinge analysieren, habe das sehr lokal, entweder habe ich irgendwo mein Modell liegen im Unternehmen und kann da an die Schnittstelle gehen oder ich habe es ganz lokal auf meinem Rechner, aber ich habe da nicht ein allgemeines Chat-Interface, so wie bei ChatGPT oder bei Claude, sondern ich habe sehr speziell ein Tool, wo auch schon Prompts hinterlegt sein können. Das heißt, wenn wir eine Aufgabe haben, wo wir regelmäßig bestimmte Anbieterdokumente oder Angebote auswerten müssen oder bestimmte Dinge vergleichen, ist das kein generisches Chat-Interface mehr, wo ich ein PDF hochlade und dann irgendwie meine Fragen formulieren muss, sondern kann auch sagen, da gibt es halt 5 Knöpfe für unterschiedliche Auswertungen. Da kann ich die Dokumente dann reinpacken. Und das auch alles Single-HTML. Das heißt, ich bin mit diesen Mikro-Tools und dann natürlich auch der Fähigkeit, selber ein lokalen Modell zu hosten, was aber, um ehrlich zu sein, auf einem Mac, ich glaube auch kein Geheimnis, wir leben beide irgendwie auf einem Mac, das ist unsere Arbeitsumgebung. Und da hast du auch Tools, die relativ einfach sind. Du installierst dir die, du gibst in die Suche ein, welches Modell du gerne hättest und dann läuft das. Das ist auch ein normales Tool mit einer vernünftigen Oberfläche. Die Modelle werden geladen, gestartet. Das heißt, ich habe irgendwie auch das Ganze aufgesetzt. Ich glaube, dass das, was am längsten dauert, ist noch das Runterladen des Modells, weil das schon ein paar Gigabyte sind. Aber alles andere, das erstmal lokal bei dir an den Start bekommen und ein Tool zu bauen, was in der Lage ist, Verträge oder Bewerbungen zu analysieren, das geht innerhalb von
vor allem lokal, ne? Das ist das Besondere, ne? Dass er halt nicht der Datenschutzbeauftragte da im Nacken sitzt, weil das klar, das Ganze geht auch mit ChatGPT und vielleicht sogar besser und sogar schneller. Aber dann teile ich die Daten halt mit der ganzen Welt und das möchte ich vielleicht nicht oder darf ich vielleicht auch nicht.
Genau.
Ne? Und genau wie du sagst, man kann ja dann auch noch einen Schritt weiter denken und sagen, angenommen, man macht eine Ausschreibung, man kriegt Angebote von 10 Anbietern, man muss die jetzt irgendwie strukturiert bewerten. Normalerweise hätte man die jetzt alle selbst durchgelesen, die wesentlichen Erkenntnisse rausgezogen und in eine Excel-Tabelle eingetragen, um das irgendwie vergleichbar zu machen. Auch da könnte ja so ein Modell helfen, ne, was dann lokal läuft oder auch entfernt, je nachdem, welche Datenschutzanforderungen man jetzt hat. Aber dann schiebe ich einfach dieses PDF da rein und die kommen ja alle in einem unterschiedlichen Format. Und dann extrahiert der Agent im Zweifel die wesentlichen Informationen, Preis, Stunden, was auch immer da die Komponenten sind, trägt die alle sauber ein. Und klar sollte man das immer kontrollieren, weil Agenten machen auch Fehler. Aber das kann eine unheimliche Arbeitsersparnis sein. Und das Ergebnis ist dann halt nicht irgendwie ein Chatbot, sondern halt wieder ein Excel-Dokument, mit dem ich mir halt dann die Daten wieder runterladen kann. Also das ist ja nur da, man kann das ja alles top kombinieren, was diese Browser können. Und diese Browser können ja auch wahnsinnig viele Daten verarbeiten. Also was man da an Excel-Daten hoch- und runterladen kann, das können schon viele 10.000, 100.000 Zeilen sein. Damit kommen die mir heutzutage, glaube ich, sehr, sehr gut klar, würde ich sagen. Und vielleicht auch apropos Browser. Jetzt, wenn wir es ein bisschen weiter spinnen und so ein bisschen noch in den fortgeschrittenen Bereich gehen, die Browser haben ja auch Zugriff zum Beispiel auf deine Kamera, wenn du möchtest. Das kannst du freigeben. Oder auf dein Mikrofon oder auf deinen Bildschirm. Und mit den Geräten können diese Browser auch interagieren. Und auf die kann man auch von der HTML-Datei auch darauf zugreifen, wenn man das braucht oder möchte. Ne? Das heißt, ich könnte theoretisch auch mir so ein Sprachinterface bauen und muss jetzt nicht irgendwie reintippen oder rumklicken, sondern könnte mir auch einen Button bauen, da spreche ich jetzt rein. Klar brauche ich dann irgendeine Möglichkeit, diese Sprache dann irgendwie zu verarbeiten. Da kommt dann vielleicht dann doch nochmal eine externe API ins Spiel. Aber auch so fortgeschrittene Sachen sind dann durchaus über den Browser möglich. Und man kann, glaube ich, sogar auch über ein paar Umwege dann auf USB zugreifen. Das geht aber auch schon über mein Wissen hinaus, habe ich auch noch nie gemacht. Aber so eine Diktierfunktion habe ich zum Beispiel auch schon mal hier und da mal eingebaut.
Ja, ich habe kurz überlegt, ob wir für die Podcast-Aufnahme eigentlich einfach auch MP3-Aufnahme im Mikro-Tool im Browser machen, aber haben wir uns dann doch gegen entschieden.
Ja, es gibt ja Podcast-Aufnahme-Tools wie Riverside, da läuft das ja genau so. Das heißt, da wird im Browser aufgenommen, es wird alles irgendwie in die Cloud geschickt, aber die technische Aufnahme läuft ja da. Also wahnsinnig mächtig und wahrscheinlich echt ein unterschätztes Ding. So, jetzt haben wir schon irgendwie fast 40 Minuten über Browser gesprochen. Jetzt wäre die Frage, haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen, was man über Mikro-Tools im Browser wissen muss? Sonst könnten wir mal überlegen, wie geht man das Thema ran?
Genau, ich glaube, erstmal haben wir alles abgedeckt. Wie gesagt, es gibt noch ganz, ganz viele wilde Dinge, die man ausprobieren kann. Ich finde es auch spannend, werde bestimmt auch noch ein paar von den Dingen mal ausprobieren, was da auch in Richtung Bildverarbeitung und Ähnliches geht. Aber ich glaube, grundlegend haben wir alles mal angesprochen und ich glaube, vielleicht geben wir einen kurzen Ausblick darauf, was man denn tun sollte, wenn man jetzt damit starten möchte. Und ich glaube, das ist einfach, wer uns hier zuhört und das nächste Mal irgendwie eine große Excel-Tabelle auszuwerten hat oder sich ein Bild verschaffen möchte, was habe ich denn da, was steht denn da in meiner Excel-Tabelle, einfach mal das KI-Modell der Wahl nehmen, ChatGPT oder Claude oder wo auch immer man unterwegs ist und sagen, baue mir bitte eine HTML-Datei, die ich lokal im Browser ausführen kann und die soll folgende Dateien einlesen können und mir folgende Dinge auswerten und das einfach mal machen und das lokal im Browser starten, die Excel-Tabelle da reinziehen und gucken, was passiert. Ich glaube, sollte man einfach mal versuchen. Man muss gar nicht so viel beschreiben. Die ersten Prompts sind total einfach. Das sind auch keine seitenlangen Prompts, die man da explizit formulieren müssen, sondern man sagt, ich habe hier eine Tabelle, da sind folgende folgende Daten drin. Bau mir mal eine Single-HTML-Datei, die das auswertet. Dann lädt man die runter, macht einen Doppelklick, damit die im Browser aufgeht und zieht die Excel-Tabelle da rein.
Exakt, ja.
So ist
der Start. Da brauche ich auch keinen Coding-Agenten für, ne? Also wir reden zwar ab und zu mal über Coding-Agenten wie Claude Code oder sowas, aber das bedarf es ja gar nicht. Ich kann ja wirklich auf ChatGPT.com gehen, auf Claude.ai gehen und das dort einfach, wie du sagst, fragen. Das Gute an diesen HTML-Dateien ist ja, das ist eine Textdatei. Ne? Also das ist ja nichts Besonderes. Und dann kann ich die runterladen, abspeichern und fertig. Dann habe ich da meine Mini-App.
Und das kostet noch nicht mal was. Du brauchst keinen Pro-Account oder sowas. Du kannst einfach ChatGPT im freien Level, im kostenlosen Level betreiben. Das ist nichts Aufwendiges. Einfach ganz kostenlos kannst du jetzt loslegen.
Ja, und das ist eigentlich das Schöne. Also Einstiegshürden niedrig, Entwicklung einfach. Das Ganze ist alles nur ein Prompt entfernt, genau wie du sagst. Das ist nicht kompliziert. Und im Zweifel, wenn man die Anforderungen selber nicht genau kennt, dann fragt man vorher, macht man so ein bisschen Frage-Antwort-Spiel mit dem Agenten und dann fragt er einem schon die Dinge, die er wissen muss. Und wie gesagt, und das Ausführen ist dann halt auch schon gelöst über halt den Browser. Also es ist wirklich ein sehr, sehr mächtiges, häufig unterschätztes Tool, glaube ich.
Ja, ich glaube, ich mache gerade überall, wo ich bin, Werbung dafür. Ich finde es ein extrem spannendes Thema und würde mich freuen, wenn noch mehr Leute das ausprobieren.
Absolut. Und ich glaube, die Anwendungsfälle, die du genannt hast, sind, glaube ich, die besten. Ne? Also Daten manipulieren, Daten visualisieren. Ich glaube, da findet man immer irgendeinen Fall, wo man mal sich was bauen kann. Und ich glaube, wir würden beide wahrscheinlich euch motivieren, probiert es einfach mal aus, überlegt mal. Und man kann ja nicht verlieren. Also im schlimmsten Fall hat man mal 10 Minuten investiert und merkt, irgendwie hat doch nicht funktioniert oder ist doch nicht das, was ich wollte. Aber gut, 10 Minuten. Ne? Also und im besten Fall hat man ein Tool, was einem ein Leben lang irgendwie Stundenarbeit spart, in die man sonst monatlich dann irgendwie viele Stunden investiert. Also ist, glaube ich, total spannend. Aber ich glaube, damit haben wir es auch einigermaßen rund abgedeckt, oder?
Ja, ich glaube auch. Kleinen Teaser, glaube ich, schon gegeben auf lokale Modelle oder Modelle lokal ausführen. Ist, glaube ich, auch ein spannendes Thema. Aber ich glaube, Mikrotools, spannendes Thema. Wenn wir da noch interessante Dinge rausgefunden haben, berichten wir das, glaube ich, auch nochmal in einer der nächsten Episoden.
Perfekt. Also, wenn ihr ein Mikrotool baut, dann sagt uns mal Bescheid, was ihr gebaut habt. Würden uns über Feedback total freuen. Schreibt uns einfach an podcast@context.fm. Wir lesen jede E-Mail. Und wenn ihr schon dabei seid, ihr wisst ja, wie das funktioniert, lasst vielleicht auch mal eine Bewertung da bei der Podcast-Plattform eurer Wahl. Unser Podcast ist noch sehr jung und freut sich über jede Unterstützung. Und ja, ansonsten würde ich sagen, Kai, sehen wir uns in der nächsten Folge, worüber wir dann auch immer wieder mal dann reden werden, wenn es um das Thema AI geht.
Ja, danke. Freut mich. Ich freue mich auf die nächste Folge.
Ciao, Tobias. Alles klar. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.